NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Juni 1972. Das Transit- und das Vier-Mächte-Abkommen treten in Kraft.
Man kann dieses Datum heute ohne Übertreibung doch historisch nennen.
Es ist ein Abkommen, das die Teilung erträglicher machen soll. Zunächst einmal für diejenigen, die im Westen leben. Sie sollen über das Gebiet der DDR nach West-Berlin und zurückfahren können, ohne vorher ein Visum zu beantragen. Und auch Besuche sollen einfacher werden.
Ich hoffe, dass das Abkommen den Menschen dient, denen unsere Arbeit gilt.
So Staatssekretär Egon Bahr, Spitzname Tricky Egon, der Mastermind hinter dem Transitabkommen. Doch dient es auch den Menschen im Osten?
Ja, wir hoffen, dass es bald so weit kommt, dass wir auch mal wieder rüber dürfen.
Und dass wir unseren Urlaub auch mal an der Nordsee verbringen können.
Diese Hoffnung wird sich so schnell nicht erfüllen. Denn die DDR-Führung verknüpft mit dem über Monate ausgehandelten Vertragswerk ein ganz anderes Ziel.
Das Abkommen ist geeignet, das zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland Beziehungen hergestellt werden, wie sie zwischen souveränen und voneinander unabhängigen Staaten üblich und notwendig sind.
Der Herr mit dem ungelenken Apparatschik-Deutsch ist DDR-Unterhändler Michael Kohl, von Egon Bahr Rotkohl getauft.
Damit es gegen den anderen keine Verwechslung gab, nicht?
Denn auch der spätere Kanzler der Einheit hat bereits die politische Bühne betreten. Und was der rote Kohl will, nicht nur zum Ärger des Schwarzen, ist die Anerkennung der DDR als souveräner Staat. Genau das aber möchte die Bundesrepublik unbedingt vermeiden. Geht es doch um den Alleinvertretungsanspruch des westdeutschen Teilstaats.
Wir verstehen uns für ganz Deutschland. Das ist im Prinzip Staatsraison.
So der Historiker Mike Lukasch.
Das ist schon ein sehr hoher diplomatischer Drahtseilakt in alle Richtungen.
Wir sind mehr als einmal am Rande dessen gewesen, zu sagen, es geht halt nicht.
Denn bei den Verhandlungen, die ersten überhaupt zwischen den beiden deutschen Staaten, belauert man sich wie zwei Boxer im Ring.
Alles, was sich aufgestaut hat in 20 Jahren, an vor allen Dingen Misstrauen, das ist nicht so leicht zu überwinden. Ich habe wirklich ein Jahr gebraucht, ehe ich mit Herrn Kohl ein Gespräch habe führen können, wie man es unter normalen Menschen führt.
Am Ende aber steht ein Abkommen, das am 3. Juni 1972 in Kraft tritt und für ein ungewohntes Bild sorgt. Rollende Autokolonnen an den deutsch-deutschen Grenzübergängen. Also Ende gut, alles gut.
Man hatte doch immer etwas Unbehagen, wenn man sich der Grenze näherte. Man hatte immer Angst.
Die Westberliner Schriftstellerin Tanja Dückers ist als Kind unzählige Male nach Westdeutschland gefahren. Im Auto, mit den Eltern, zu den Verwandten nach Münster und ins Rheinland. Mitten durch die DDR, dank des Transitabkommens.
Man wusste, man betritt jetzt ein anderes Land und dieses Land ist einem nicht wohlgesonnen. Und die Vorstellung, naja, diese Grenzen könnten jetzt auch einfach mal dicht gemacht werden. Also dieses Abhängigkeitsgefühl, das war sehr spürbar. Und ich fand das meine ganze Kindheit hinweg sehr beängstigend.
Da kann ein DDR-Schulungsfilm noch so sehr säuseln.
Der erste Eindruck ist der entscheidende, sagt man. Die Kontrolle der Pässe und Aufenthaltsgenehmigungen muss schnell und präzise durchgeführt werden.
Heute weiß man, die Zöllner und Grenzer waren fast allesamt Mitarbeiter der Staatssicherheit.
Nur kurze Zeit dauert es. Dann können unsere Gäste ihre Reise zu Freunden und Verwandten fortsetzen.
Im Juni 1972, vor den Augen der neugierigen Westreporter, mag das stimmen, später aber nicht.
Dem Thema Warten an der Grenze könnte man ein eigenes Buch widmen, aber man möchte den Leser ja nicht zu lange warten lassen.
Tanja Dückers liest aus ihrem Buch »Mein altes West-Berlin«.
Gelegentlich versuchten die Eltern uns zu trösten, indem sie sagten, dass die Ostdeutschen immer so lange warten müssten, auf alles. Man müsse im Osten beim Einkaufen warten, wenn man in ein Restaurant gehen wolle, warten, wenn man ein Auto kaufen, eine Wohnung mieten wolle, immer zu warten. Und wir stünden ja nur heute, jetzt gerade in der Schlange vor dem Grenzübergang. Kommt von dem Warten der Wartburg, sinnierte mein Bruder einmal zum Spaß.
Ein kleiner Teil von Fahrzeugen wird sogar herausgewunken und peinlichst genau kontrolliert. Auf Zeitschriften wie den Spiegel etwa, die man nicht in die DDR einführen darf.
Das wurde alles umgewälzt, inklusive Radkappen, ergebnislos. Aber vor allen Dingen hat man eben auf diese Untersuchung ja fast einen halben Tag gewartet.
Am meisten fürchtet das Regime, dass die durchfahrenden Westler DDR-Bürgern zur Flucht verhelfen könnten. Anhalten darf man deshalb nur an eigens ausgewiesenen Raststätten. Und die werden von der Stasi lückenlos überwacht. Die Transitstrecke zu verlassen, selbst nur aus Versehen, kann schnell unangenehm werden, wie Tanja Dükers Mutter feststellen muss.
Da wurden wir dann auch verfolgt von Polizeiwagen. Die haben uns dann angehalten. Meine Mutter wurde absolut zur Schnecke gemacht. Sie hatte auch Angst, dass sie irgendwie ins Gefängnis muss und was mit uns Kindern wird und so. Und dann hat sie 150 D-Mark Strafe gezahlt.
Viel Geld für die Eltern, denn die studieren damals noch. Viel Geld aber auch für die DDR, die nach Devisen giert. Rheingold, so werden hinter vorgehaltener Hand die Summen genannt, die Bonn bis 1990 im Rahmen des Transitabkommens nach Ost-Berlin schicken wird. Für die Erteilung von Visa, für die Instandhaltung und den Neubau von Transitstrecken. Insgesamt mehrere Milliarden.
Wir fürchten, dass trotz dieser Abmachungen die Mitbürger in Ostdeutschland bis auf Weiteres eingemauert bleiben.
So die Kritik von Oppositionsführer Rainer Barzel, CDU. Für die Regierung von Kanzler Willy Brandt jedoch ist das Abkommen Teil eines viel größeren Projekts. Mit ihrer Entspannungspolitik setzt sie auf einen Wandel durch Annäherung. Egon Bahr.
Es war klar, niemand würde uns helfen, diese Mauer wegzukriegen. Also mussten wir überlegen, was kann man tun? Man muss mit der anderen Seite verhandeln.
Doch das größte Hindernis dabei ist die durch die Mauer geteilte Stadt Berlin.
Wir beginnen hier in der Ausstellung mit Bildern aus der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Besatzungszonen kann man hier sehen. Und so weit muss man dann schon auch zurückgehen, um die Grundlagen zu verstehen.
Mike Lukasch führt durch den sogenannten Tränenpalast, die Grenzübergangsstelle am Berliner Bahnhof Friedrichstraße, heute ein Museum. Eintritt frei.
Man hatte sich von Seiten der Westmächte und der Sowjetunion darauf geeinigt, dass Berlin genau wie Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt werden würde.
Die amerikanische, britische und französische Zone im Westen, die sowjetische im Osten.
Das lag daran, dass Berlin schon damals einen sehr hohen symbolischen Wert hatte.
Ein Schaufenster des Westens, ein Stachel im Fleisch der späteren DDR soll die eine Hälfte der Stadt werden. Offiziell ist sie nie Teil der Bundesrepublik. Westberliner stimmen nicht bei Bundestagswahlen ab und müssen auch nicht zur Bundeswehr. Die Oberhoheit haben die Siegermächte. Und für die wird die geteilte Stadt zum Zankapfel.
Man wollte Westberlin nicht aufgeben. Und die Sowjetunion wiederum wollte immer wieder versuchen, den Willen da zu brechen.
1948 zunächst mit der Berlin-Blockade, der die Westalliierten die Luftbrücke entgegensetzen. 1958 dann mit dem Chruschtschow-Ultimatum, mit dem der sowjetische Staats- und Parteichef die westlichen Truppen aus der Stadt drängen will. 1961 schließlich mit dem Mauerbau.
Da geht es schon darum, wer gibt nach und wie steht man vor der Welt eben auch da.
Spätestens jetzt ist klar, ohne Lösung der Berlin-Frage keine Entspannung und schon gar keine konkreten Erleichterungen für die Menschen.
Die CDU hat damals gesagt, mit Gefängniswärtern verhandelt man nicht. Brandt hat gesagt, kleine Schritte sind besser als große Worte.
Brandt und Bahr reisen in die Sowjetunion. In den Moskauer Verträgen von 1970 erkennen sie die innerdeutsche Grenze als unverletzlich an.
Wenn ich am Anfang gesagt hätte, Sie müssen einverstanden sein, dass wir die deutsche Einheit wollen, hätten die gesagt, das ist aber nett, fahren Sie nach Hause, viel Glück.
Die Moskauer Verträge wiederum machen den Weg für das sogenannte Vier-Mächte-Abkommen frei. Es tritt gemeinsam mit dem Transitabkommen in Kraft. Ausgehandelt haben es die Besatzer.
Ein freundliches Lächeln auf den Zügen der westlichen Außenminister. Und auch Andrei Gromyko lächelt jetzt ein ganz klein wenig. Etwas, was man bei ihm selten sieht.
Dabei hat der sowjetische Außenminister eine Kröte schlucken müssen. Sein Staat bekennt sich ab sofort zum Existenzrecht West-Berlins.
Nach der Einigung braucht Berlin nicht mehr ein Spannungszentrum in der Mitte Europas zu sein.
Kanzler Willy Brandt.
Stattdessen wird es in Zukunft ein wichtiger Faktor beim Abbau von Spannungen sein können.
Dann übernehmen Egon Bahr und Michael Kohl. Zuerst verhandeln sie das Transitabkommen, danach den Grundlagenvertrag zwischen der BRD und der DDR.
Auch hier gilt es, die DDR de facto nicht anzuerkennen und dennoch den Status quo zur Kenntnis zu nehmen.
Was Bahr mit Geschick und so manchem rhetorischen Kniff gelingt.
Man tauscht keine Botschaften aus, sondern ständige Vertreter.
Versichert sich der Unverletzlichkeit der Grenzen und vereinbart mehr Zusammenarbeit.
Was ja dann auch dazu führt, dass beide deutschen Staaten Mitglied der Vereinten Nationen werden können.
Die beiden Leute, Kohl und Bahr, sind glücklich, dass sie es geschafft haben.
Das kann ich auch unterschreiben.
Fein.
Die deutschen Ostverträge, ein Jahrhundertwerk, lobt sich die Regierung. Grundstein für Entspannung und, wer weiß, vielleicht für eine spätere Wiedervereinigung. Wandel durch Anbiederung, ätzt die Opposition. Aber besonders die Westberliner lernen die neue Freiheit schnell schätzen. Ab sofort können sie ohne großen Aufwand in den Ostteil der Stadt fahren, Verwandte besuchen, Freunde wiedersehen. Oder einfach mal gucken gehen. So wie Jan Möllmann aus Viersen am Niederrhein, der 1987 als Schüler nach Berlin reist. Über den Bahnhof Friedrichstraße gelangt er in den Osten.
Ein sehr unwirtlicher, sehr hässlicher Bahnhof, der überall an jeder Ecke Grenzbeamte oder Polizisten hatte.
Vor der Humboldt-Universität unter den Linden läuft er der Studentin Silke Schmidtchen über den Weg. Eine deutsch-deutsche Liebesgeschichte beginnt.
Das ist sicherlich nicht so, wie wenn man sich normalerweise verliebt, dass man sagt, ach, wir gehen jetzt einfach mal zusammen ins Kino und wir gucken mal, was draus wird. Also man hat so ein bisschen eine angezogene Handbremse sozusagen.
Die beiden schreiben sich zunächst. Später werden sie Kopien aller Briefe in ihrer Stasi-Akte wiederfinden.
Da läuft einem dann schon ein Schauer über den Rücken, was da noch so alles hätte passieren können.
Aber damals hat Jan nur Augen für Silke. Immer öfter reist er in den Osten.
Es war dann so 1988, 89, wo ja kein Mensch damit gerechnet hat, dass demnächst die Mauer fällt.
Soll Silke flüchten, einen Ausreiseantrag stellen oder soll Jan in die DDR ziehen? Immerhin, dank der Besuchsregelungen können sie sich wenigstens sehen. Und nicht nur sie, auch unzählige andere.
Ich denke, dass gerade die Grundlagenverträge ein wichtiger Punkt waren, dass die beiden deutschen Staaten sich nicht aus dem Auge verloren, dass man immer auch miteinander zu tun hatte. Ne? Ohne die wären ja die persönlichen Kontakte nicht mehr da gewesen.
Allerdings haben die Milliardenzahlungen aus dem Westen, auch die aus dem Transitabkommen, die DDR am Ende länger als nötig am Leben gehalten. Mike Lukasch vom Tränenpalast.
Was wäre die Alternative gewesen? Es wäre eine stärkere Abschottung gewesen, die Trennung wäre noch stärker gewesen. Das alles konnte man nicht wollen und es ist halt die internationale Situation. Wenn man in den 70er Jahren die DDR bankrott hätte gehen lassen, hätte das nicht zu einer Wiedervereinigung geführt.
1989, nach dem Mauerfall, weiß Kanzler Helmut Kohl dagegen die weltpolitische Großwetterlage auf seiner Seite. Und Silke reist erstmals in den Westen. Zu Jan ins Rheinland.
Es war unwirklich, also völlig absurd eigentlich, wie so im Film so ein bisschen. Der Geruch war anders, der war so ein bisschen wie Westpäckchen. Also die rochen ja auch immer so anders ein bisschen. Beeindruckend fand ich dann so das erste Mal auf dem Kölner Dom. Ich glaube, das war das erste Mal so, dass ich dachte, oh, ich bin echt im Westen. Das war so fern wie der Mond und plötzlich stand ich da nun.
1992 heiraten die beiden und leben bis heute gemeinsam in Berlin. Auch Egon Bahr hat der einst geteilten Stadt bis zu seinem Tod vor 2 Jahren die Treue gehalten.
Ich habe keinen Tag meines Lebens nicht geglaubt, dass wir die Einheit bekommen würden. Aber ich war ganz sicher, Mitte der 80er Jahre, ich würde es nicht mehr erleben. Ich freue mich immer, wenn ich durch das Brandenburger Tor gehe, dass wir so weit gekommen sind, ohne Blutvergießen.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an das Transit- und das Vier-Mächte-Abkommen, die am 3. Juni 1972 in Kraft getreten sind. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.